Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Aus dem Maxi Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Ich bin Lukas und heute mit mir in der Folge sind der Jan. Hallo Jan.
Hallo zusammen.
Und der Moritz. Hallo Moritz.
Einen schönen guten Abend.
Darf ich mal eine Frage in die Runde stellen?
Schieß los.
Hat der Aus dem Exil-Podcast eigentlich schon eine Solidaritätsadresse an den Senegal rausgeschickt? Es ist jetzt schon, glaube ich, ein bisschen was her, seitdem diese Entscheidung des afrikanischen Fußballverbandes gegen den Senegal und für Marokko den Afrika-Cup zu werten gefallen ist. Aber gerade nach einem Spiel gegen Hertha BSC könnte das ja auch nochmal Anlass sein zu sagen, und weil wir das Spiel ja auch damals besprochen hatten, dieses Finale, dass natürlich unsere Solidarität allen Senegalesen gilt, die hier unzurecht von irgendwelchen Funktionären am grünen Tisch den verdienten Afrika-Cup aberkannt bekommen haben.
Über den Tisch gezogen.
Na, da. Über den,
ja.
Ja, aber ich glaube, es steht ja auf jeden Fall auch noch die Entscheidung des CAS aus. Also der Senegal wird sich an den CAS wenden und ich glaube, die Chancen stehen da auch gar nicht so schlecht, dass das Ding halt nochmal zurückgeholt wird. Also von daher werden wir das am besten weiter beobachten.
Gut. Grüße nach Dakar auf jeden Fall. Und natürlich an alle im Exil lebenden Senegalesen. Nun ja. Das war die Ablenkung von dem, was jetzt uns vorsteht. Eine 2-5 Niederlage gegen Hertha BSC zu besprechen, bei dem ein paar Punkte nicht so überraschend waren, wie man das verlieren würde, das Spiel. Aber vielleicht satteln wir das Pferd jetzt noch nicht von hinten auf, sondern schauen wie gewohnt auf die Aufstellung.
Vielleicht schauen wir sogar noch vorher kurz irgendwie auf die Choreo und auf die Verabschiedung von Georg Koch nochmal.
Ja, richtig.
War ja vor allen Dingen für uns Stadiongänger natürlich irgendwie nochmal ein sehr, sehr intensiver Moment. Ich weiß nicht, wie sehr sowas irgendwie immer am Bildschirm einen irgendwie mitnimmt. Da kommt da ja irgendwie noch dreimal Werbung für irgendwelche Wettanbieter und alkoholischen Getränke und so. Das ist ja dann schon irgendwie immer eher unwürdig. Aber im Stadion war das natürlich schon irgendwie nochmal ein bewegender Moment. Irgendwie auch nochmal ein paar Bilder auf der Leinwand und ja, einfach eine schöne Choreo und sehr, sehr würdig einfach.
Der Grund, warum ich das jetzt übersprungen habe, war, dass ich einfach 4 Minuten nach Anpfiff erst einschalten konnte, weil diverse Mitbewohner den Weg zum Spielplatz, der vorgesehen war, während das Spiel läuft, nicht so schnell antreten wollten, wie das geplant war. Aber deswegen habe ich es ein bisschen hinten fallen lassen. Aber es ist natürlich richtig, darauf nochmal zu verweisen und zu erinnern.
Du bist entschuldigt. Ich glaube, wir haben Georg Koch in der letzten Folge gewürdigt, aber ich fand auch, also es ist mir sehr nahe gegangen, muss ich tatsächlich sagen. Ich fand es doch sehr bewegend und eine tolle Choreo. Und ja, schön, was die aktive Fanszene da immer wieder auf die Beine stellt und eben einfach eine sehr, sehr schöne Choreo und eine schöne kleine Rede von André Scheidt nochmal und sehr respektvoll auch von den Hertha-Fans, die mitgeklatscht haben, als ihm, also Georg Koch, nochmal applaudiert wurde. Deswegen fand ich einen sehr stimmungsvoll, wenn auch traurigen Einstieg in dieses Spiel.
War am Wochenende am Niederrhein mit einer Familienfeier. Und in dem Hotel, in dem ich übernachtet war, stand ein MSV Duisburg Fanauto. Es ist schwer zu beschreiben. Es war so ein Kleinwagen von einem Menschen, der sehr, sehr deutlich zeigen will, dass er MSV Duisburg Fan ist. Also alles an diesem Auto hatte irgendwas mit MSV Duisburg zu tun. Und diese Person hatte dann auch einen Zettel in Erinnerung an Georg Koch ans Fenster gehängt. Das hatte ich auch irgendwie ganz, ganz schön, dass man in so unverhofftem Ort eher im Niemandsland von einem eher skurril wirkenden MSV-Auto auch nochmal an Georg Koch erinnert wird. Und das ist, glaube ich, ja auch etwas, was nach seinem Tod sehr viel besprochen worden ist, dass er quasi an allen Orten, wo er Fußball gespielt hat, im Tor stand, eben sehr warme Erinnerungen an ihn hinterlassen hat und sehr positiv. Und das ist natürlich jetzt mit seinem Tod auch nochmal in Erinnerung gerufen worden. Nun
Ja,
gut.
ich kann das auch noch mal aus der Duisburg-Perspektive über meine ehemalige Mitbewohnerin quasi berichten. Die saß mal bei Georg Koch auf dem Schoß, weil ihre Mutter irgendwie sehr großer Duisburg-Fan war und Georg Koch eben das Riesenidol war, und sie hatte dann die Chance, bei irgendeinem Meet and Greet mal bei Georg Koch auf dem Schoß zu sitzen. Also auch in Duisburg hat er, glaube ich, einen sehr hohen Status da erreicht und sehr, sehr, sehr angesehen.
Ich schaffen wir jetzt dann doch den Weg wieder zu Hertha.
Ja, ich glaube, ich habe noch so eine kleine, es ist nicht so eine richtige Brücke, aber halt irgendwie um das Thema irgendwie vielleicht etwas leichter abzuschließen, würde ich noch was empfehlen. Und zwar für die paar wenigen Leute, die auf Blue Sky unterwegs sind, würde ich einen sehr netten Thread empfehlen von Jessica, also @footballjessi.bluesky.social. Da gerne mal vorbeischauen, die sich die Mühe gemacht hat, die wildesten Torwarttrikots der 90er zu ranken. Und das waren ja wirklich teilweise ziemliche Fieberträume. Und da kann man vielleicht auch noch mal sehen, dass einfach dadurch, was Fortuna für Torwarttrikots gehabt hat in den 90ern, Georg Koch irgendwie noch ein bisschen zusätzliche Aura einfach hat mitnehmen können. Da landen nämlich drei der Fortuna Torwarttrikots halt eben unter den besten 40 in ganz Deutschland auf den Plätzen 5, 4 und 1. Also ich glaube, wir erinnern uns auch noch, und
Geil.
wir haben die auch genau vor Augen, diese bunten mal mit Diebels und mal mit Umbro drauf und so. Also das sah schon auch relativ cool aus, und ja, gerade Georg Koch sah natürlich auch absolut hervorragend aus in denen und hat dann ja, auch eben einfach schon den Platz beherrscht, wenn er aufs Feld kam und in diesem Trikot die Bälle auf den Boden gedroschen hat, bevor es zum Anstoß ging. Genau, also schaut da gerne mal vorbei.
Ja.
Gut, dann ja, kommen wir jetzt zum Unvermeidlichen und widmen uns noch der Besprechung des Sonntagnachmittags. Natürlich war wie immer zuallererst die Frage in der letzten Zeit, wer ist denn überhaupt fit? Wer kann spielen? Und da gab es ja dann zumindest eine faustdicke Überraschung damit, dass Paulina sein Startelfdebüt bekommt und dafür sogar das System umgestellt wurde.
So, ich habe genau in dem Moment was getrunken. Ja. Es hat mich aber gar nicht mehr so überrascht, glaube ich, weil ich weiß nicht, es hing irgendwie in der Luft, dass er was, dass das Anfang was probieren würde, um halt neben Itten noch einen weiteren Stürmer draufzubringen. Kann das schwer beschreiben. Also ich war jetzt, ich war ja interessiert zu sehen, wie er halt von Anfang an sich zeigen würde, und eher so neugierig auf ihn. Also ein Ausfall, den hatte ich unterschätzt. Es gab ja noch dann die Meldung kurzfristig, dass Luca Raimund ausfällt. Und ich, ehrlicherweise, muss ich in dem Moment eher mit der Schulter gezuckt haben, als ich das hörte, weil ich dachte, ja gut, ist jetzt nicht so der große Faktor gewesen bisher. Aber nachhinein hörte man da ja, dass angeblich Raimund für den Rechtsverteidigerposten vorgesehen war, wo dann Moritz Heier die Aufgabe hatte, Fabian Reese zu bespielen. Das sollte ja schon dann größere Konsequenzen haben, als ich das mit meinem Schulterzucken hätte absehen können. Wobei die große Frage, die sich nicht beantworten lässt, aber die man mit allerlei Zweifeln ja besetzen kann, ob Luca Raimund das so viel souveräner gemacht hätte, wie es dann Moritz Heier getan hat. Aber ich greife jetzt natürlich den Spielverlauf auch ein wenig vor.
Aber es ist natürlich trotzdem irgendwie eine Frage, die einen einfach sehr, sehr umtreibt im Nachhinein, finde ich noch, weil, also ich kann es mir eigentlich auch überhaupt nicht vorstellen, dass es halt defensiv besser ausgesehen hätte. Aber es kann natürlich sein, dass man damit irgendwie härter einfach in der eigenen Defensive vielleicht ein bisschen mehr gebunden hätte. Also kann natürlich sein, aber ansonsten würde ich trotzdem immer noch einem Moritz Heyer auch mit fehlendem Tempo noch ein bisschen mehr zutrauen, da die Seite einigermaßen in Anführungsstrichen dicht zu halten gegen Fabian Riese, als es dann halt Luka Raimund getan hätte. Aber werden wir jetzt natürlich nicht erfahren.
Ja, das ist auch ein harter Satz, den du sagst nach diesem Spiel. Aber
ich rede halt auch vom, ne, vom wie es halt vor dem Spiel sehe. Und also ich glaube, ne, die ganze Mannschaft hätte ja Haya schon auch einfach mehr helfen können. Ne? Also der hatte ja schon auch einen richtigen Scheißjob. So
ich meine,
gerade
da
einen
kommen
Tom
wir doch
Oberdorf,
gleich
der
zu,
ihn halt da
Leute.
unterstützen muss, kommen wir halt irgendwie noch gleich zu genau. Aber allgemein sieht man ja auch wieder, ne, also dass einfach wieder, ne, ein Haya da auf einer Position aufgestellt wird, auf die er eigentlich nicht gehört. Ich meine, du willst in dieses Spiel eigentlich mit Muslia und mit Raimund als Schienenspiel angehen, so. Das ist ja katastrophal. So. Dann ein Ginter Appelkamp geht auf die 8, so, wo ein bisschen weiter zurück im Zentrum, als es ihm halt eigentlich liegen würde. Also einfach wieder viele Sachen, wo es einfach irgendwie nicht so gut passt. Und ich glaube, auch ein Azusi wirkte jetzt auf mich nicht so, als wäre er wirklich bei 100% Spielfitness gewesen. Aber ich finde gerade irgendwie diese Reinnahme von Paulina, also haben wir ja, glaube ich, auch viel vom Spiel dann irgendwie schon drüber gefachsimpelt, fand ich. Also hat mich wirklich überrascht. Jan, ich glaube, du hast ja irgendwie auch das Spiel gegen Braunschweig nicht gesehen, ne, wo Paulina ja eine halbe Stunde gespielt hat. Also da hat er noch wesentlich weniger gezeigt, als es jetzt gegen Hertha der Fall gewesen ist. Also das war zumindestens irgendwie in puncto Aktivität und ins Spiel eingebunden sein, ein großer Schritt nach vorne von ihm. Also der hat wirklich in den 30 Minuten in Braunschweig hat er wirklich überhaupt nichts gezeigt. Und leider hat sich das jetzt ja irgendwie auch in dem Spiel gegen Hertha so fortgesetzt, dass man da sich halt fragt, was halt zumindestens der kurzfristige Plan irgendwie bei diesem Transfer gewesen ist. Aber ja, kommen wir vielleicht dann irgendwie auch noch später im Spiel zu.
Weil eigentlich
Also, ich würde jetzt erstmal mit der These einsteigen, dass es gar nicht so eine krasse Umstellung gab, sondern es nicht wirklich zwei Stürmer waren, sondern Paulina ja schon auch irgendwie so eine Art Zehner spielen sollte, Achter, Zehner. Also ich glaube, ich weiß nicht, wie du das am Fernseher gesehen hast, Jan, aber für mich war die Aufstellung gar nicht so unterschiedlich. Also es war Tanaka wieder als einziger Sechser. Und ja, Schinter dann, man könnte sagen, als Achter, aber ich würde sagen, das war eben auch ein bisschen fluide, wer da jetzt entweder er oder Paulina da in vorderster Front hinter Itten sein sollte. Also ich würde sagen, so eine große Umstellung war es nicht. Es war eher ein Personalwechsel und es war wieder Tanaka als einziger klarer Sechser.
Ja, ich glaube, das Wort Zehner führt, glaube ich, ein bisschen in die Irre, weil man dann halt so einen Spielgestalter vor Augen hat, der
Ja,
eher
ist es
Ginter
nicht,
Appelkamp sein
natürlich.
kann.
Nee.
Und das sollte
Ja.
Paulina, glaube ich, auch gar nicht sein, sondern halt so ein bisschen um Itten nicht herumschwirren, klingt immer so komisch, ne? Aber halt die Räume zulaufen, die normalerweise Itten machen muss, um dann festzustellen, dass dann keiner im 16er ist, weil Itten ja gerade in den anderen Raum zuläuft. Ich glaube, das war so eher der Gedanke dahinter. Deswegen fand ich es auch nicht so überraschend, dass man, also ich habe damit nicht gerechnet, aber deshalb macht es ein bisschen Sinn, wenn man ne, den Itten-Klon, den man immer gesucht hat, der halt eben außerhalb des 16ers ein bisschen was macht und Itten halt im 16er stellen zu lassen, hat das halt natürlich schon Sinn gemacht, da halt Pauline, also einen hinzustellen, einen zweiten Stürmer, und das hat man dann halt, da hat man sich anscheinend dann für Paulina entschieden. Ja, es war, glaube ich, schon in der Art und Weise, wie gespielt wurde, schon ein bisschen was anderes, aber ich weiß, was du meinst, Moritz, es hat schon, ich fand es jetzt auch nicht, dass ich dachte, oh, das ist eine ganz andere Struktur drin. Ja. Nun ja. Aber das fängt ja auch ganz gut
Wir können
an.
ja, eben, wir
Ja.
können ja mal ins Spiel gehen, weil da fängt es ja wirklich hervorragend an. Die Dreierkette von früher ist wieder zusammen, sollte auch nicht unerwähnt bleiben, und Carsten Mai wieder am Tor. Ich weiß nicht, ob wir das schon erwähnt hatten. So, und es fängt ja relativ früh damit an, dass man über die rechte Angriffsseite, in dem eben Asusi und auch Haier weit mit nach vorne aufrücken, Oberdorf dann für Haier eben als so eine Art Rechtsverteidiger einer Viererkette auch sehr hoch aufrückt, immer wieder mal. Und man schafft es ja direkt nach wenigen Minuten, so also erste Minute, zweite Minute, Haier in eine gute Flankenposition zu bringen, und diese Flanke wird dann vergurkt. Aber da sieht man plötzlich, okay, das läuft nach vorne sehr, sehr gut. Hertha versucht ein hohes Pressing, läuft sehr früh an mit drei, vier Leuten. Fortuna befreit sich da gut raus. Und noch bevor das 1:0 entsteht, gibt es eigentlich genau die gleiche Situation schon mal, nur dass die Flanke von Haier eben nicht an den Mann kommt.
Und das wenige Minuten später kommt sie an den Mann, jetzt nicht zwingend auf Itten, sondern auf Gechter, den Verteidiger der Hertha, der das Eigentor dann macht. Aber natürlich hat Itten da sehr viele Aktien mit drin. Und eben wie du sagst, also die Hertha ist ein bisschen überfordert mit so ganz einfachen Bällen, die Fortuna ja nicht hinter die Kette spielen kann oder halt zumindest den Raum. Der Raum zwischen dem Tor der Hertha und der Viererkette ist ein bisschen zu groß für die Hertha in dem Moment. Und das kann die Fortuna eben mit dem 1:0 ausnutzen, aber auch in Folge mit relativ einfachen Bällen dann, die auch zum Beispiel Paulina erläuft, diesen Raum dicht machen. Diesen Raum nutzen, den die Hertha anbietet, bis, glaube ich, Leitl irgendwann mal das Signal gibt, dass funktioniert es so semi-gut und dann wird es auch etwas kompakter auf Hertha-Seite. Aber ja, das 1:0 perfekt, so muss es sein. Und ja, auch in Folge gibt es dann ja immer noch wieder die Möglichkeiten, daraus mehr was zu machen in diesem Anfangsviertelstunde, vielleicht ein bisschen weniger.
Ja, ich glaube, Hertha hat halt jetzt rein aus taktischer Sicht, in Anführungszeichen Glück, aus taktischer Sicht wohlgemerkt, dass es halt diese Verletzung von Dardai halt gibt nach 8, 9 Minuten. Da kommt es dann zu einer längeren Unterbrechung und da holt dann Leitl die Mannschaft halt zu sich und sie stehen halt auch mal im Kreis und besprechen sich dann 1, 2 Minuten und ab da ist es dann halt, glaube ich, auf jeden Fall schon mal eine ganze Ecke stabiler. Trotzdem kommt die Fortuna halt irgendwie kurz danach nochmal zu einer Riesenchance, wo es dann halt, nachdem man halt irgendwie die linke Abwehrseite bei Hertha zumindest etwas besser geschlossen bekommt, dann irgendwie erstmal über die andere Seite versucht. Muslia schlägt da eine sehr gute Flanke rein und ja, Asusi hat da wirklich einen wunderbaren Moment am Elfmeterpunkt. Also ich glaube, vielleicht die beste offensive Szene, die er halt irgendwie bisher im Fortuna-Dressur hatte, nimmt den Ball richtig gut an und drischt ihn halt an die Latte, macht dabei eigentlich alles richtig. Das war schon echt frustrierend, Jan.
Ja, auch hier muss man aber sagen, dass, wie du sagst, das, was vorher auf rechts geklappt hat, passiert auf links. Es ist relativ einfach gespielt. Also Kastenmeier spielt den Ball auf Muslia, der lässt abtropfen auf Suso und Suso spielt den Ball einfach nur lang quasi auf den durchstartenden Muslia. Und das reicht in dem Moment erstmal aus, um die Hertha in Zugzwang zu bringen. Und Muslia macht das natürlich auch, ne? Der ist halt ballsicher, wenn er den Ball nach vorne trägt, hat er die Geschwindigkeit und so weiter und so fort. Aber es ist eigentlich ein recht si simples Spiel, was die Fortuna nach vorne macht, das aber gut funktioniert bis zu diesem Gelegenheit. Und dann, ja, es sind halt eigene Fehler, die halt die Hertha ins Spiel bringen. Also es gibt diese Chance von Kobownik, der auf einem ungeklärten Ball der Fortuna zurückgeht. Und natürlich dann das Tor ist 1:1 von The man himself, Fabian Reese, das ist ein einfach schlecht gespielte Ballstaffette, Schinter abbekommt, kommt ein bisschen zu spät, obwohl er eigentlich damit rechnen muss, dass der Ball für ihn gedacht ist und das kann dann abgelaufen werden. Und dann läuft man eben in diese Umschaltsituation rein und dann kann das eben die Hertha, das war ja auch in dem, was Lou uns da vorgestellt hatte letzte Woche, ja ganz klar zu hören und auch zu besprechen, dass das etwas ist, was die Hertha einfach mit aller Geschwindigkeit und Präzision ausspielen kann. Und dann macht es natürlich Rehse auch recht stark und macht das 1-1. Bis dahin muss man sagen, war die Fortuna die bessere Mannschaft, hilft natürlich trotzdem nicht. Ab dann wird eben das, was macht die Hertha einfach besser. Sie steht kompakter hinten, wir hatten es angedeutet und besprochen, und schafft eben in diesen Umschaltsituationen die Fortuna durchaus in Bedrängnis zu bringen. Also wenig später nochmal ein Pfostenschuss und so weiter und so fort. Ja.
Also für mich ist das wirklich der absolute Knackpunkt. Vielleicht stimmt ihr auch da nicht so ganz mit mir überein, aber das Spiel kippt nach, ja, dann irgendwie 11, 13 Minuten oder so, also kurz nach dieser Verletzungsunterbrechung. Das dauert ein bisschen, es gibt ja nochmal die Fortuna-Chance. Aber was halt am Anfang sehr gut funktioniert, eben dieses simple Rausspielen, wenn die sich nicht mit flachen Bällen aus dem Pressing befreien können, dann kommen die hohen Bälle und die kommen auch alle an, weil Hertha irgendwie mit 4, 5 Mann vorne presst und dann riesige Lücken sind. Das heißt, die Fortuna kriegt immer diese Bälle, die rausgespielt werden aus dem Pressing. Ne? Hertha, ich meine, es gibt einen Moment, ich glaube sogar kurz vor dem 1-0, wo Rehse ja fast Oberdorf den Ball abnimmt, aber Oberdorf lässt Rehse aussteigen und spielt dann eben schnell nach vorne. So, und das ist, ich finde das so elementar für dieses Spiel, weil das geht so lange gut. Hertha ist ja generell relativ weit aufgerückt und hat aber dieses ganze Mittelfeld frei, weswegen sich eben auch diese ganzen Laufwege, die dann Haier auf der einen Seite oder auch Muslia auf der anderen Seite immer wieder anbieten, dass die auch funktionieren. Oder auch diese Kopfballverlängerung auch von innen, gab es auch eine direkt. So, daher steht Hertha wirklich schlecht und die Fortuna nutzt das überragend aus. So, und dann gibt es diese Umstellung. Das heißt, Leite beordert die nicht nur, also sagt nicht nur, steht mal kompakter, sondern es wird auch das Pressing der Hertha auf ungefähr Mittelfeldhöhe zurück beordert. Das heißt, die eigene Verteidigung der Hertha steht etwas tiefer im eigenen Strafraum, aber man lauert halt auch nicht mit 4 Mann am gegnerischen 16er, sondern am Mittelfeldkreis ungefähr. So, und dann kommen eben diese Sachen. Dann passiert dieses 1-0. Ich bin eher der Meinung, dass Paulina den Pass zu schlecht, zu schwach spielt, als dass Appelkamp
Das
da
eins
ran
eins meinst
müsste.
du, ne?
Ja, genau, das 1-1, Entschuldigung.
Ja.
So, ich denke, dass der Pass einfach schlecht gespielt ist, zumindest, also jetzt auf der Wiederholung
Naja.
kann man es nicht so richtig sehen. Im Stadion hat es sehr so gewirkt. So, und dann macht die Hertha halt was, was die Fortuna nicht kann, und zwar auf Tempo setzen. So, und wenn du dann noch sowohl, also vor allem natürlich Mo Haier, den wir ja so gelobt haben, weil er eben in diese ganzen Flankensituationen kam, die ersten 10 Minuten, und da ja wirklich die Hertha komplett überfordert hat mit Azusi zusammen, das hat ja sehr, sehr gut funktioniert. Aber dann bist du in der Situation, wo Hertha ein bisschen weiter hinten lauert, dann bist du in Ballbesitz. Das heißt, Haier startet wieder durch, um auf der an der Eckfahne anspielbereit zu sein. Und in dem Moment spielst du halt diesen Ballverlust. So,
Ja.
und spielst du halt verlierst du den Ball. Und so, Hertha spielt es eiskalt aus. Und dann würde ich halt sagen, beziehungsweise wäre meine These, dass es die Fortuna slash Markus Anfang nicht schafft, in dem Moment zu sagen, oh fuck, das geht nicht gut so. Wir
Ja.
machen das anders. Und es gibt für mich nicht ersichtlich ein In-game-Coaching quasi, wo man sagen kann, okay, wir müssen das jetzt anders machen. Wir nehmen jetzt den Plan B, weil Plan A haben wir gesehen, okay, Hertha hat sich auf unseren Plan A eingespielt. Spätestens beim Gegentor. Man kann es auch schon früher machen, wenn man sieht, dass die Hertha ein bisschen zurückgezogen ist, weil man dann die Gefahr drohen sehen könnte. So. Aber okay, du
Ja, aber
kassierst dann das 1-1, ist noch nichts verloren, so dann musst du darauf reagieren.
Ich
Und das
würde
passiert
sagen,
einfach nicht.
ja, also ich kann aber nachvollziehen, warum es nicht passiert. Ich würde eher sagen, der Knackpunkt ist vielleicht tatsächlich dieser wenig später dieser Pfostenschuss von Rehse, wo eigentlich das Gleiche nochmal passiert. Weil bis dahin kannst du sagen, eigentlich ist man gut im Spiel. Ja, die Hertha hat sich ein bisschen zurückgezogen, aber auch nach diesem 1-1 und nach dem Pfostenschuss schafft es die Fortuna durchaus auch spielerisch
Nach vorne zu kommen,
noch
ja,
vorne zu
das
kommen.
stimmt.
Es gibt diese
Ja.
Schinter, kriegt den Ball sehr gut im 16er und verdaddelt es dann ein bisschen. Es gibt noch so eine Ittenchance, wo halt immer gute Ballstaffetten und eine gewisse Ballschärfe dabei war. Aber das trägt, glaube ich, den Kern dessen, was dann halt das Problem ist, weil das halt immer noch so ein bisschen klappt und man eben sich einreden kann. Auch ich am Fernseher habe gedacht, okay, steht als eins, aber ja, muss man ein bisschen aufpassen. Aber wie man ist spielerisch, ist man in diesem Spiel drin. Und das willst du, glaube ich, als Trainer und als Mannschaft auch nicht irgendwie abwürgen. Gerade wenn du halt viele Spiele in der Vergangenheit hattest, wo das alles nicht geklappt hat, sondern du willst vielleicht auch diesen Moment mitnehmen. Und ja, es klappt halt was. Pässe kommen an, man kommt in den 16er rein mitzunehmen. Aber du hast trotzdem recht, ja. Also das ist nämlich die Frage, die man Markus Anfang jetzt mal stellen müsste, am Anfang der Woche, wieso die Mannschaft so offensiv eingestellt war. Obwohl man eben ja wusste, dass es ein Mismatches auf Außen geben würde, auf beiden Außenpositionen. Denn natürlich ist Muslia besser im Spiel und spielt das bessere Spiel insgesamt als ein Moritz Haier, aber es ist ja auch klar, dass der halt defensiv so seine Schwächen hat. Und das ist vielleicht das große Problem, dass man halt sagt, okay, man schafft der Hertha genau das, was sie halt haben will, nämlich, dass sie in bestimmten Situationen 1-zu-1-Situationen herstellen kann, die halt immer zu Ungunsten der Fortuna ausgehen. Und das ist vielleicht auch etwas, was ja Lou schon angedeutet hat am Anfang. Warum wird denn Haier nicht mehr geholfen? Warum wird denn das immer so offen gelassen? Und das ist halt ein gesamtmannschaftstaktisches Thema, ja. Und das ist, glaube ich, etwas, was in dieser Phase sehr schief geht und wo man, wie du sagst, Moritz, hätte eingreifen müssen. Ich verstehe aber auch, warum es nicht passiert ist in dem Art und Weise. Aber spätestens nach dem 2-1 hätte da was passieren müssen.
Weil dann fällt ja das 2:1 so und dann
Ja. Fehlpass
so
von
und
Oberdorf in die Mitte, niemand ist da, Ball ist weg. Ja.
ja, und Haier geht sofort in den Sprint, der sieht sofort die Situation, geht sofort in den Sprint, hat keine Chance daran zu kommen, natürlich nicht. Der ist einfach viel zu weit aufgerückt. Und ich glaube, das ist der Offensivplan, aber halt für einen Defensivplan funktioniert das nicht, wenn die Hertha das mit weiteren Abständen, also weiter weg vom Tor mit Tempo macht, statt mit Pressing versuchen, an die Bälle zu kommen, so. Ne, Hertha hat ja die Taktik gewechselt. So, ich glaube, man wollte am Anfang hohe Ballgewinne sofort stressen und so, und dann haben sie halt gesagt, nee, wir sind halt schneller als die, dann locken wir die ein bisschen raus und dann machen wir die platt. Und dass du dann immer noch darauf setzt, dass halt drei Innenverteidiger plus ein halbinvalider Tanaka diese ganzen Sprints gegen halt Rehse und wen gibt's ja dann noch? Schuler und
Nee, der wird eingewechselt. Das ist
wie heißt
Brekalo, Winkler, Rehse, so.
er? Auf
Ja,
rechts Winkler,
genau,
Winkler
Winkler
meine ich.
stehen ja. Ja.
So, ja. Also ich finde, das ist ein Coaching-Problem, weil du ja deine Spieler kennst.
Ja,
So.
das hat ja auch Anfang gesagt, damit hatten die ja gerechnet. Damit hatten wir ja auch gerechnet, damit hat ja einfach jeder gerechnet, dass es so kommt. Das ist dann immer, ich würde sagen, wenn du damit rechnest, jeder damit rechnet und dann kommt es so, dann ist es immer ein Coaching-Problem, ja. Und
Ja,
klar, Anfang
man sieht
sagt
es ja auch
halt,
wirklich einigen an, ne? Also ich finde gerade Tanaka und Azu, sie siehst du ja auch einfach. Also es gibt so viele Wiederholungen, wo du halt wie siehst, dass die halt einen Moment brauchen, bis sie in Sprint gehen, in der Rückwärtsbewegung. Paulina, der ja wahrscheinlich auch irgendwie zumindest in der Rückwärtsbewegung irgendwie ein bisschen helfen sollte, ist er ja auch meistens verloren. Also auch wenn er ja auch sowieso häufig derjenige ist, der halt den Ball verliert, auch wenn er natürlich bei weitem nicht der Einzige ist, der da halt die Bälle verliert, weil einfach so viele Bälle ja auch einfach durch diese Unsauberkeiten vorne verloren werden. So, das kommt ja eben auch noch hinzu. Also ich finde, es sind alle Punkte, die ihr genannt habt, sind auf jeden Fall richtig, aber es kommen ja eben auch noch weitere Faktoren hinzu, nämlich dass Hertha ja auch wirklich noch richtig viel anbietet eigentlich. Ne? Also die Fortuna ist ja die ganze erste Halbzeit offensiv weiter im Spiel. Hertha bietet was an, man schafft es immer, ganz gute Momente zu kreieren, ist dann rund um den Strafraum herum zu unsauber. Und sobald man aber unsauber ist, hat man halt sofort einen 3-gegen-3 Konter halt in der eigenen Hälfte gegen sich. Ne? Und da kommen dann wieder all die Punkte zum Tragen, die ihr jetzt schon angesprochen habt. Aber man hat natürlich auch nochmal zusätzlich das Pech, dass man auch wenn wir natürlich wissen, was halt Fabian Rehse für ein Unterschiedsspieler in der Liga ist, wenn der wirklich fit ist, so dass der jetzt ausgerechnet gerade eine Woche extra frei hatte, weil er die fünfte Gelbe abgesessen hat. Ich glaube, das hat ihn wirklich nochmal extra motiviert. Und dass er dann. Und
wahrscheinlich war er auch frisch.
Genau. Ne? Ja, siehst du den ja echt an. Der ist halt absolut frisch gewesen und der erwischt halt einfach zusätzlich einen Sahnetag, so auch wenn der ja schon auch wirklich viele Scorerpunkte gesammelt hat jetzt diese Saison. Der hatte halt vor dem Spiel auch nur 3 Tore aus dem Spiel heraus erzielt in der ganzen Saison. Ne? Also das darf man auch nicht unterschätzen. Von seinen jetzt, glaube ich, 9 Toren sind halt irgendwie auch 5 aus dem Spiel raus gewesen. Sind halt 4 per Elfmeter gewesen. Und ja, also von daher kann man sich ja wahrscheinlich fast glücklich schätzen, dass er dann irgendwie nach der 25. Minute da nicht mehr hinzufügt. Aber
eine Vorlage hat er ja schon noch dabei.
Ja, absolut. Aber ich finde, also zu dem Zeitpunkt, als halt das 2-1 fällt, habe ich mir halt gedacht so, okay, das wird nicht das letzte Tor gewesen sein, was er an dem Tag macht. Aber wenigstens da ist es dann ja glücklicherweise so gewesen. Was aber halt eben nicht heißt, dass man halt irgendwie weiter die Defensive ein bisschen besser in den Griff bekommt, weil man hat halt eben kurze Zeit später dann in der 36. Minute wieder genau das gleiche Muster gegen sich laufen. Wieder ist es Paulina, der halt mit einem Fehlpass den Ball verliert. Es wird ein weiter Ball geschlagen in Richtung Mittellinie. Iguli verlässt sich so ein bisschen darauf, dass er halt seinen Gegenspieler blockt. Damit bringt er aber halt Simasuso in eine Riesenbredouille, so dass dann, ich glaube, Winkler oder Brekalo, einer von den beiden, auch wieder völlig allein auf Kastenmeier zulaufen kann, der es dann halt mit einer ganz hervorragenden Parade irgendwie schafft, Fortuna zu dem Zeitpunkt weiter im Spiel zu halten. Aber es bleibt eben alles genauso wie vorher. Und dann kommt es halt eben zu ziemlich, ziemlich wilden 5 Minuten vor der Pause.
Ja, wo ja die Hertha es schafft, 3-1 zu setzen. Rehse läuft quasi links durch und flankt dann auf David Kownacki, der das dann halt auch ganz gut macht. Insgesamt hat auch Kownacki, also alles, Rehse steht natürlich so sehr im Vordergrund, oder auch Winkler, die dann über rechts und links quasi Fortuna in Schwierigkeiten gebracht haben, aber David Kownacki hat irgendwie 7 Kopfballduelle gewonnen und macht dann halt auch das Tor, das 3-1. Kurz danach es gibt eine lange, lange Nachspielzeit wegen der verletzten Versorgung. Er hat dann Schitter abgekappt, quasi den Anschlusstreffer auf dem Kopf. Und das sind auch immer wieder diese spielerischen Momente, ne? Also was Lou sagte oder was ich davor auch meinte, die Hertha bietet halt an und man schafft es halt irgendwie, schöne Ballstaffetten zu spielen. Und das ist auch wieder mit Paulina, der sich dann halt den Ball gut behauptet, Azusi mit einbringt, Haya und Azusi spielen dann halt rechts. Gut machen die das. Eine Flanke von Azusi und Schinter verpasst dann ganz knapp das Tor. Und da kann es halt vielleicht auch 3-2 stehen und es wäre dann halt auch in Ordnung gewesen nach dem Spielverlauf. Aber stattdessen läuft man in einen 5-gegen-4 Umschaltkonter, wo man sich denkt, wie kann das sein, dass man, wenn es 3-1 steht, in eine 5-gegen-4 Umschaltsituation läuft und man kassiert dann natürlich noch das 4-1.
Ja, und auch wieder Ballverlust von Paulina, der da von Leistner einfach umgestoßen wird. Und wieder ist es halt am gegnerischen Strafraum und du hast halt einfach keine 5 Sekunden später wahrscheinlich den Ball am eigenen Strafraum, ist wieder super grottenschlecht verteidigt, die Konterabsicherung. Aber man muss natürlich auch dazu sagen, dass das ein absoluter Sonntagsschuss ist, da von Martin Winkler, ne? Also ich glaube, so ein Ding hat der halt normalerweise nicht im Fuß. An dem Tag läuft halt dafür Hertha wirklich auch alles zusammen. So, und ja, und dann ist das Spiel ja im Grunde genommen halt auch gelaufen. Also ich kann dann in dem Punkt dann auch verstehen, dass man da halt richtig, richtig gefrustet ist zur Pause. Aber dass halt dann in der Arena von sehr, sehr, sehr vielen
Das geht halt überhaupt
gepfiffen
nicht.
wurde, fand ich absolut skandalös. So, weswegen pfeifen die? Weil Hertha da irgendwie die Sonntagsschüsse reinsetzt, weil es halt irgendwie kein Ingame-Coaching von Markus Anfang gegeben hat. Oder ich meine, pfeifen tust du doch eigentlich, wenn du denkst, dass die Mannschaft sich nicht reinhängt. Und wer an dem Tag denkt, dass die Mannschaft sich nicht reinhängt, also das macht mich einfach unfassbar wütend, sowas. Und ja, es kotzt mich ehrlicherweise richtig an, sowas. Nee.
Also ich würde sagen, dass mit den Sonntagsschüssen, das daran liegt es nicht. Ich glaube nämlich auch, das war nämlich, ich würde es auch nicht so dastehen, dass es ein Sonntagsschüsse waren, sondern die Situation, die Hertha hatte, hat sie halt nicht aus Zufall gehabt und die hat sie halt einfach sehr gut ausgespielt. Aber es war jetzt nicht, dass irgendwie aus komischen Gründen jeder Schuss ein Treffer war, sondern es waren halt einfach häufig sehr gute Gelegenheiten, wo man dann diese Tore rausgemacht hat, die man eben aufgrund, wir haben es eben besprochen, schlechter Einstellung und nicht gute gewählte Einstellung des Trainers, was die ja, Ausrichtung der Fortuna angeht, das spielt da richtig. Aber dass da gepfiffen wird, finde ich halt auch so. Also es ist so, es ist einfach brunzendumm. Es ist halt natürlich kontraproduktiv, weil das wird nicht dazu führen, dass irgendeiner besser spielt in der zweiten Halbzeit oder im Rest der Saison, wenn du da pfeifst. Und die Fortuna hat einfach in dieser Situation, in der ersten Halbzeit genug Gelegenheiten gehabt, auch ihre Tore zu machen. Und ja, sie haben auch aus Gründen halt dann 4 Dinger kassiert. Darüber kann man frustriert sein, das kann man scheiße finden, das war ich, fand ich auch, aber das Pfeifen ist halt einfach nur scheiße.
Würde ich euch zustimmen, fand ich auch richtig daneben und es war auch wirklich sehr, sehr laut. Also es war wirklich ein heftiges Pfeifkonzert. Vielleicht schließt das an, ihr seid jetzt gerade ein bisschen über das 3-1 drüber gebügelt. Für mich ist da auch, also wollte ich einfach nur noch erwähnen und dann komme ich zu dem Punkt, warum ich das erwähne. Also natürlich ist Mohaja wieder irgendwo JWD, kommt also gar nicht zum Zuge und Fabian Riese entscheidet sich dann halt nicht in die Mitte zu ziehen und abzuziehen, sonst hätte er das Tor wahrscheinlich gemacht an dem Tag, sondern eben links vorbeizuziehen und die Flanke zu spielen. Und das ist auch eine Szene, wo einem einfach auffällt, so, Tanaka hatte sehr gute Szenen in dem Spiel, vor allem defensiv mit Grätschen und so. Er hatte diese paar sehr guten Szenen. Aber in dieser Szene kreuzt Kovnatski ihn sogar noch. Also die kommen quasi fast in Körperkontakt und er lässt ihn einfach ziehen. Er guckt einfach so ein bisschen Richtung Ball und so, dass Rehse den Oberdorf nass machen kann, kann halt passieren. So, und das aber da ein Stürmer einfach ins Zentrum trotten darf, ohne dass ein Spieler, der ihn wirklich sehen muss, ihm irgendwie folgt, das ist halt auch ein Problem. Und ich wollte, also ich verbinde das jetzt mit dem Pfeifkonzert, dieses öffentliche Pfeifkonzert, was ich jetzt gerade auf Mohaja vernehme. Ich möchte da einfach sagen, so, der ist es nicht alles schuld gewesen. Also natürlich hat er den nicht im Griff gehabt, musste erstmal einen finden, der Fabian Rehse an so einem Tag im Griff hat. Aber er hatte auch eine Aufgabe, die das sehr erschwert hat. Oder er hat halt ignoriert, dass Markus Anfang ihm gesagt hat, steh du erstmal hinten, was ich nicht glaube. Er hatte eine Aufgabe, bei jedem Angriff immer im Ballbesitz wieder mit nach vorne zu gehen und ist dann bei diesem blitzschnellen Umschaltspiel von Hertha einfach überhaupt nicht da. So, also für mich ist das wirklich immer noch ein riesen Systemfehler und ja, weniger ein Fehler von Haier, der halt einfach nicht schnell ist. So, vor allem nicht so schnell, dass der eben da mit Brekalo, Riese und wie auch immer da irgendwie zurechtkommen soll.
Ja, ich meine, es spricht ja wirklich auch Bände, dass halt Markus Anfang vorher Luca Raimund mit dieser Aufgabe betrauen wollte, ne? Also, Und das ja vielleicht wirklich aus heutiger Perspektive das noch die bessere Entscheidung gewesen wäre. So, das ist einfach überhaupt nicht seine Position und seine Rolle, da alleine eine Schiene zu bearbeiten. Nicht gegen Preußen Münster und schon gar nicht gegen Hertha, wenn du halt ja gegenüber so einer individuellen Klasse halt stehst. So. Und ich meine, du siehst es dann ja auch in der Pause. So, das völlig Offensichtliche wäre ja, dass du jetzt irgendwie zwei oder dreimal wechselst in der Situation. So, was passiert? Markus Anfang wechselt natürlich nicht, weil er nicht wechseln kann. Es gibt keinen einzigen Spieler, dem du vertrauen würdest, jetzt zu spielen, außer natürlich, es sitzen Lundahl und Lenz auf der Bank. Natürlich willst du die haben, aber du weißt, die werden ab der Sekunde kommen, dass sie halt das spielen können, was sie im Tank haben. Die werden zum frühestmöglichen
Ja,
Zeitpunkt
genau.
werden sie eingewechselt werden. Das
Genau.
ist uns allen klar. Das heißt, wir wissen jetzt, okay, man wusste vorher, 25 Minuten können sie spielen. Alles klar. Kannst du jemand anderen vorher guten Gewissens reinbringen? Nein. So, ich war natürlich in meiner fatalistischen Art, habe ich ja zur Pause auch gesagt, man sollte halt jetzt anfangen, Spieler zu schonen. Und finde ich jetzt im Nachhinein natürlich, gibt mir irgendwie das Ergebnis ja auch immer noch recht. So, ich meine, jetzt kommt natürlich auch eine Länderspielpause. Das wird hoffentlich auch jetzt teilweise dafür sorgen, dass da einige Leute sich erholen können. Aber ich finde, ich meine, hätte das natürlich aus der Position auch so ein bisschen verstehen können. Auf der anderen Seite, wenn du dann an dem Tag halt irgendwie dann abgeschossen wirst, bin ich auch wieder der Erste, der die Fresse aufreißt und sagt, dass das nicht geht. Von daher, wahrscheinlich die richtige Entscheidung gewesen, das letztendlich dann so zu Ende zu spielen. Aber das ist halt einfach deutlich, ne? Dass du halt dann keinen Wechsel machst und den nächsten Wechsel machst du dann halt eben erst in den letzten Minuten. Und umso schlimmer und umso höhnischer, dass dann halt Hertha ja, dann auch nochmal guckt, so, ach, was machen wir denn? Ach ja, wo hatten wir denn so ein bisschen Probleme in der ersten Halbzeit? Ach ja, auf Linksverteidiger, die tauschen halt ihren Außenverteidiger aus und wir müssen halt mit derselben Aufstellung in die zweite Hälfte gehen, wie wir die erste gespielt haben. Und haben dann in Anführungszeichen das Glück, dass Hertha sich dann auch gar nicht weiter großartig am Spiel halt beteiligen will, sondern sagt, komm, wir machen das Ding jetzt hier zu. Wir spielen das komplett auf sicher und zocken halt nicht mehr mit drei, vier Mann eventuell mal vorne, sondern irgendwie mit ein bisschen weniger, stehen halt einfach noch mal ein bisschen tiefer, aber sorgen halt vor allen Dingen dafür, dass Fortuna einfach nicht mehr großartig nach vorne kommt und das klappt dann ja eben auch sehr, sehr gut. Also natürlich
Ja.
hat man dann halt eben auch diese Situation, wo man dann irgendwie auch mal kurz so eine individuelle Klasse aufblitzen kann dann auf Seite von Fortuna. Muslia kann da im linken Halbraum sehr, sehr schön aufdrehen, gutes Dribbling, super Pass raus auf Appelkamp, der bis zur Grundlinie geht und dann an ja, das hintere Fünfer-Eck flankt, wo Itten sich halt in seiner unnachahmlichen Art durchsetzt und dann irgendwie nochmal auf 2-4 stellt. Aber eigentlich ist es dann auch so fast bis Spielende, also bis in die letzten Minuten, außer so ein paar Wechseln, so das Einzige, was ich mir da irgendwie noch notiert habe, weil einfach Hertha es halt schafft, dieses Spiel halt zu töten.
Aber in 2 zu 4 muss man halt sagen, das ist eine der wenigen Situationen, wo sie halt ein bisschen hochgerückter waren. Aber ja, die Hertha schafft es halt, das Spiel so kalt zu stellen. Eine Möglichkeit, dann doch noch das 3 zu 4 zu machen. Ich glaube, wenn halt das 3 zu 4 fällt in den letzten 10 Minuten, dann gibt es eine Dynamik, die das Spiel annimmt, die nochmal viel umwerfen kann. Eine Möglichkeit, auch bei einer gut stehenden gegnerischen Mannschaft halt noch selber das 3 zu 4 zu machen, wäre zum Beispiel Standards. Da muss man auch ein bisschen durchatmen, wenn man das Thema anspricht, weil die hat man, ich würde sagen, zum Teil mutwillig weggeschmissen, indem man da diese Variante hatte mit Azusi. Leider hat Appelkamp, wenn er diesen Pass zu Azusi dann kurz spielte und nicht flankte, das immer schon so dermaßen durchtelegrafiert, dass er das machen würde, weil er halt schon mit seinem Blick Azusi so anvisiert hat, dass er gleich den Pass spielt. Das sah man im Fernsehen sehr gut. Und er hat gesagt, okay, der wird gleich Azusi anspielen. Und das hat natürlich der Hertha-Verteidiger auch gesehen. Ja, die sind ja nicht doof. Und dann hat er sich da halt ein bisschen näher dran gestellt und dann war halt die Flanke zu. Und das ist natürlich dann halt einfach blöd, klappt nicht. Und dann kommt es halt irgendwie nicht mehr zu so einem Moment, auf den man vielleicht gehofft hat, dass halt vielleicht doch noch das 3 zu 4 fällt und irgendwie man eine Chance hat, aber es war auch klar im gesamten Zeit, ist ja nicht nichts passiert, sondern Hertha hatte durchaus auch noch so Gelegenheiten und die Anfälligkeit der Fortuna war auch da immer zu sehen und zu spüren, auch wenn es jetzt vielleicht im Verhältnis zur ersten Halbzeit nicht so zu krassen Momenten für Hertha BSC kam.
Ja, da kommt dann ja schon irgendwie noch zu zwei Gelegenheiten, dann irgendwie jeweils in der Nachspielzeit, wo Fortuna dann wirklich irgendwie hinten nochmal aufmacht. Einmal ist es dann, glaube ich, ein relativ freier Schuss bei ja, so einem Konter, den Brekalo nochmal an den Pfosten setzt und dann halt eben das 5:2, wo es dann eigentlich auch genau baugleich wie in der ersten Hälfte John Cela ist, der einen absolut furchtbaren Pass am 16er spielt. Hertha geht einmal über das ganze Feld, 2:2 Konter. Ja, da ist es dann Christopher Lenz, der sich da halt auch ziemlich schuljungenmäßig von Schuler halt irgendwie rausnehmen lässt, der halt irgendwie wartet, bis Lenz irgendwie einmal kurz über die Schulter geschaut hat, dann wieder Richtung Ball guckt, dann halt zum Sprint ansetzt und Lenz kann dann halt überhaupt nicht mehr das Tempo aufnehmen, so dass dann Schuler an ihm vorbeiläuft und ganz entspannt halt einschieben kann. Aber der ist dann an dem Tag schon auch schon egal, wobei wirklich ja mit Blick auf die Tordifferenz einfach jedes einzelne weitere Tor halt einfach auch zusätzlich schmerzt. Aber ist dann halt eben so Schwamm drüber. Positiv kann man auf jeden Fall noch erwähnen, dass Kilian Saug zu seinem Profi-Debüt kommt und da auf jeden Fall in den wenigen Minuten irgendwie auch ganz, ganz aktiv halt irgendwie aussieht, so zumindestens sofort eingebunden ist und wie sich auch zwei Distanzabschlüsse irgendwie zutraut. Also ich glaube, in einer anderen Spielsituation ist das, glaube ich, höchst fragwürdig, ob man den reinbringt, gerade weil er ja anscheinend sehr, sehr große Probleme in der Rückwärtsbewegung hat. Aber an dem Tag kannst du das dann halt ruhig mal probieren. Von daher fand ich, ja, war das ganz gut und hat Kilian Sorg hoffentlich irgendwie auch ja, irgendwie ein bisschen Hunger auf mehr gegeben. Also da würden wir uns, glaube ich, alle freuen, wenn wir von dem in zumindest mittelfristiger Zukunft ein bisschen mehr sehen würden. Aber ansonsten, ja, würde ich halt sagen, kann man das aus meiner Sicht eigentlich zumachen, das Spiel. Vielleicht einfach noch zusätzlich zu erwähnen, wie furchtbar man sich dann einfach mit Abschluss des Spiels mit Abpfiff gefühlt hat, weil ja einfach nach ganz ordentlichen Ergebnissen der Konkurrenz bis zu diesem Moment der Sonntag ja dann eigentlich der absolute Worst Case war, weil ja einfach Kiel und Magdeburg zeitgleich gewonnen haben, so dass jetzt einfach die Fortuna wieder mitten drin im Abstiegskampf steht.
In dieser letzten Szene, und da können wir vielleicht dann irgendwie so ein bisschen in die generelle Betrachtung übergehen. Ich finde gar nicht, dass Lenz sich so schlecht verhält. Er ist nur, also der geht ja auch über einen Sprint über den halben Platz und ist halt einfach auch zu langsam. Und ich finde, dieses Spiel hat einem auch unter anderem vor Augen geführt, wie krass diese Tempodifferenz ist, die wir doch zu einigen dieser Top-Clubs haben und zu deren Spielern, dass wir da einfach, naja, mit Verletzungspech, Rossmann, Hetwa, Raimund, Rasmussen, so, die ja durchaus ein bisschen Pace haben, Verletzungspech, beziehungsweise Verletzungspech mit Ansage, aber es ist schon wirklich auch ein Riesenproblem in dieser ganzen Saison. Und in diesem Spiel absolut eklatant.
Ja, ist ja auch wirklich kein Zufall, dass, glaube ich, Rasmussen der einzige Fortuna-Spieler unter den Top 60 in der zweiten Liga bei Speed ist und das so irgendwie in der Abwehr beziehungsweise auf den
Könnte jetzt
defensiven Flügeln
Egui
ja halt
sein.
irgendwie
Ich muss
wirklich
mal
niemanden
nachgucken.
hast. Ja, es ist wirklich einfach dramatisch und ich finde wirklich, man sieht jetzt halt ganz, ganz deutlich ja auch immer mehr, dass man halt einfach im Winter mehr hätte tun sollen. So, das. Weil wir haben das hier jetzt sehr, sehr häufig die letzten Wochen angesprochen. Es gibt einfach ungefähr 10 bis 11 Spieler, denen Markus Anfang vertraut. Und wenn die nicht alle fit sind, hast du mehr oder weniger gegen kaum irgendeinen Gegner eine Chance. Und das heißt, dass wir einfach unglaublich, unglaublich abhängig vom Verletzungspech halt oder beziehungsweise Glück mit Verletzungen jetzt in den verbleibenden 7 Spielen halt sein werden. Ja, und Das macht mich einfach umso mehr nochmal wütend, dass man halt im Winter zu wenig gemacht hat, gerade irgendwie auf den Außenpositionen. Und dass man halt so viel Geld dafür ausgegeben hat, um halt mit Paulina einen Spieler zu verpflichten, der natürlich irgendwie ja bestimmt eine große Perspektive hat. Und das hat bestimmt eine Berechtigung, dass man ihm da halt sehr, sehr viel zugetraut hat. Und das kann er vielleicht auch noch erfüllen, das kann er bestimmt auch noch erfüllen, das mag alles sein, aber es ist absolut nicht das gewesen, was Fortuna im Winter gebraucht hat, halt einen Perspektivspieler für die nächsten Jahre zu verpflichten. Und wenn ich mir angucke, was halt andere Teams gemacht haben, wie zum Beispiel Dynamo Dresden, die einfach 5 gestandene Zweit- und Erstligaspieler geholt haben und sich damit halt einmal komplett auf links gezogen haben. Und viele andere Konkurrenten haben das halt eben auch gemacht. So, das macht mich unglaublich wütend und ich verstehe es einfach nicht. Also natürlich verstehe ich es in der Hinsicht, dass es halt eben unglaublich viele Notwendigkeiten gegeben hat, eben die Spieler zu behalten oder beziehungsweise dass man die nicht abgeben konnte aus der Klaus Allofs Zeit, so, da gibt es einen riesen Haufen Spieler, dass du dann irgendwie nicht den 4. Linksverteidiger holen kannst, einfach nur weil du davon ausgehen musst, dass die anderen 3 nicht fit sind. Das ist wahrscheinlich eben auch teilweise so, aber ich glaube, mit einem oder 2 Transfers mehr würden wir jetzt ganz, ganz anders stehen.
Ja, das ist, ja, ich habe da auch nicht, ich würde das jetzt so stehen lassen, einfach, was du gesagt hast. Auch deswegen, weil ich sehr, sehr hart mit mir kämpfen muss, weil ich gerade, tut mir leid, dieses Torwart-Trikot auf Platz 1 gesehen habe.
Ich möchte es auch sehen.
Ich komme da nicht drauf klar. Und während Lu die Fortuna die 3. Liga begleitet, sprachlich und doch sicherlich richtig analysiert, dieses Torwart-Trikot aus der Bahn geworfen.
Also gut, also dann an dieser Stelle nochmal die Empfehlung, Leute, schaut euch bei Blue Sky diesen wunderschönen Thread zu den 40 skurrilsten Torwart-Trikots der 90er an. Also ich hätte auf jeden Fall auch ein anderes.
Doch noch mal das Handy.
Ja, ich schick's in die Gruppe. Sorry.
Ich habe es jetzt auch nochmal von unserem offiziellen Blue Sky Account geretweetet oder wie auch immer man das nennt auf dieser Plattform.
Und dann
würde ich sagen, wir machen dann jetzt an der Stelle irgendwie nochmal thematisch da weiter, wo wir das Spiel gerade verlassen haben. Auch wenn es anscheinend
also dritte Liga war schon ganz ja, dritte Liga war schon ein ganz gutes Stichwort. Okay, Jan ist jetzt erstmal raus.
Ja, apropos dritte Liga und Amateurhaftigkeit, was ich jetzt auch nochmal ganz, ganz speziell kritisieren will, ist, dass Sadik Itten und Florent Muslia sich nicht die 5. Gelbe geholt haben an diesem Spiel, weil beide sind halt mit 4 gelben Karten vorbelastet und also es geht jetzt halt gegen Kaiserslautern und danach geht es halt gegen 3 direkte Konkurrenten, dann gegen Schalke, Elversberg und am letzten Spiel dagegen Fürth. Ich habe die große Befürchtung, dass
ja,
beiden halt bei diesem Dreierblock Kiel, Magdeburg, Dresden dann halt fehlen werden und das finde ich einfach scheiße. So, also ich hätte es glaube ich besser gefunden, wenn man halt irgendwie halt dieses Kaiserslautern-Spiel vielleicht ein bisschen was heißt auf die leichte Schulter nimmt, das muss ja so gar nicht sein, aber dass man einfach sagt, komm, wir gehen halt eben mit vollen Kräften in diese 3 Spiele gegen die direkten Konkurrenten, weil da musst du halt 2 Spiele von gewinnen. So.
Ja, das sehe ich ein bisschen anders. Also ich habe mich jetzt auch, das war ein guter Downer, den du jetzt noch gebracht hast. Ich glaube, das kannst du dir nicht leisten. Welche Mannschaften machen das mit gelbe Karten? Sich quasi so taktisch zu holen. Das machen vor allem Mannschaften, die sich leisten können. Wo es halt gut läuft. Wenn es schlecht läuft, darfst du dieses Signal niemals senden. Es geht, du kannst niemals sagen, wir gehen auf diese 3 Spiele, weil du den Druck auf diese 3 Spiele erhöhst und du zweitens in der Liga bist. Die Fortuna kann halt Kaiserslautern einfach schlagen. Das ist überhaupt
genau, nicht das würde ich unrealistisch. Halt auch sagen.
Und das die Spannung rauszunehmen aus jetzt, der Mannschaft ja. Und zu sagen, nee, wir gehen jetzt auf diese 3 Spiele, und da halt alles auf diese 3 Spiele fokussierst, finde ich total schwierig. Und ich glaube, das würde ich auf gar keinen Fall jemandem raten, das zu machen. Sondern einfach sagen, jedes Spiel ist wichtig, wir versuchen jedes Spiel anzugehen und das Maximale rauszuholen, weil wir können jetzt zumindest auch gegen Lautern und so, natürlich kannst du einfach 3 Punkte haben und dann brauchst du gegen Kiel nicht gewinnen. Ja, solltest du natürlich trotzdem. Aber das fände ich, glaube ich, das Signal zu setzen, kann sich die Fortuna nicht leisten. Das kann sich, glaube ich, eine Mannschaft, die unten ist, nicht leisten. Das kann sich halt Bayern leisten, wenn die halt Atalanta Bergamo 6:1 weggefädelt haben und halt einfach durch sind. Dann kannst du das machen. Ja, dann kannst du halt so ein bisschen, ja, wir sind schon eh qualifiziert für die nächste Runde. Jetzt holst du, juckt da nochmal die gelbe Karte. Wenn du Probleme hast unten, dann würde ich das, glaube ich, nicht machen. Dann ist jedes Spiel wichtig. Ja. Deshalb ist es auch war es auch richtig, quasi in der Halbzeit gegen Hertha nicht abzuschenken. Ne? Also hätte, glaube ich, auch bei der Fortuna keiner überlegt, aber du darfst es einfach, du darfst die Spannung nicht mehr loslassen. Du musst die jetzt halten bis zum Ende.
Ja, wahrscheinlich habt ihr
Und
komplett
das.
recht, aber ich sehe, also das Ding ist halt, wenn halt Itten oder Muslera nicht spielen, werden wir die Spiele, wo die beiden halt jeweils fehlen, nicht nur nicht gewinnen, die werden wir verlieren. Und das können wir uns wirklich nicht
Ja, aber
leisten. Das
das
sehe ich
ist da, du
einfach nicht.
weißt ja nicht,
Sorry.
welches es sein wird. Du kannst ja
Ja,
einfach nur drauf hoffen, dass es
ja,
nicht, also so, und
der eine
vielleicht ist
fehlt gegen Kiel,
Ljubicic ja wieder fit.
der andere fehlt gegen Magdeburg. So, dann sind das halt schon mal zwei, also das halt schon mal zwei Niederlagen und dann war's das. Also,
Ja, aber so weißt du ja nicht, Lou. Also,
ja,
ich,
eben.
ne, gegen Lautern jetzt auch. Lautern hat jetzt verloren, die sind jetzt wirklich definitiv nicht mehr im Aufstiegsrennen dabei. Tim hatte das ja
Ja.
so schön letzte Woche die Gegenthese gestellt, die ich ja auch ganz
Ja.
nett fand. So, und vielleicht ist da auch irgendwie Spannungsabfall, ein bisschen Frustration und so weiter bei Lautern und du bist irgendwie. Kriegst irgendwie deine Spielzüge hin und gewinnst es 2-1. So, who knows?
Oder 1-0. Ja, genau.
Oder
Das ist halt einfach
1-0.
jedes Spiel, du kannst es dir nicht erlauben. Deshalb, ja, das kann sein. Das kann sein, dass das richtig scheiße läuft. Es kann auch sein, dass sie keine gelbe Karte mehr kriegen. Wissen wir nicht. Deshalb musst du jetzt halt quasi mit dem arbeiten, was du halt hast. Und halt sagen, jedes Spiel musst du halt mit dem Besten auflaufen, was du kriegst.
Was ja bei der Fortuna bei ungefähr durchschnittlich 13 Verletzten auch schon schwierig genug ist.
Eben, ja, genau. Deswegen, ja.
Ja, da würde mich mal interessieren, jetzt so nach der Besprechung vom Hertha-Spiel, wie optimistisch seid ihr denn so? Also ich würde mal vermuten, wir sind wahrscheinlich alle schon irgendwie noch eher auf dem Trip, dass wir sagen, das sieht halt nicht gut aus. Aber wenn jetzt nicht das Verletzungspech arg zuschlägt, sind wir alle noch davon überzeugt, dass Fortuna eher die Klasse halten wird. Aber wie sehr sind wir davon überzeugt und wie sehr hat euch jetzt speziell dieses Hertha-Spiel alarmiert? Ist das jetzt eher ein Freak-Spiel gewesen? Oder ist das ein Fingerzeig darauf, dass da vielleicht irgendwie gerade noch mal irgendwie was Größeres auseinanderbricht und ja, dass man sich jetzt irgendwie richtig Sorgen machen müsste? Also ich meine,
Ja, also
wenn ich jetzt mal irgendwie auch kurz positiv drauf gucke, ich meine, bis vor 10 Tagen war Fortuna, glaube ich, noch Erster in der Mislintat-Tabelle. Da kann sich jetzt irgendwie innerhalb von so kurzer Zeit nicht so wahnsinnig viel geändert haben, aber die Tabelle ist halt eben so, wie sie ist.
würde sagen, ich glaube nicht, dass es auseinanderbricht. Und natürlich gab es eben Momente, wo man sagen kann, ja, das kann auch ein bisschen. Nee, aber eigentlich würde ich sagen, bei dem Spiel, dass es zur Halbzeit 4:1 steht, ist halt nicht nur einfach Freak-Glück von Hertha, sondern es ist halt einfach die Konsequenz von einer falschen Einstellung. Also von einer falschen Trainerentscheidung, die Mannschaft falsch eingestellt zu haben. Und das ist etwas, was mich schon beunruhigt. Es gab auch vieles, wo ich sagen würde, mit Hinblick auf dieses Hertha-Spiel, das war gar nicht so schlecht. Ja, wie der Ball zum Teil da lief, das fand ich gut. Aber was mich irritiert und was mich beunruhigt, ist, dass der Trainer ganz offensichtlich und auch nicht mit viel Überraschung eigentlich die Situation so völlig falsch eingeschätzt hat, wie man gegen Hertha BSC spielen sollte und wie man eben irgendwie noch einen Punkt holt gegen Hertha. Das ist ja der nächste Punkt. Es geht ja nicht darum, dieses Spiel zu gewinnen, sondern irgendwie nur einen Punkt so mitzubekommen in der aktuellen Situation, hätte ja auch schon gereicht. Wäre ja schon wichtig gewesen. Und das finde ich etwas, wo ich schon die Augenbraue hebe, weil ich kann mir vorstellen, dass Markus Anfang halt, der eher auch so spielerisch vielleicht Sachen lösen möchte, und das kann man ja auch positiv sehen, aber das ist halt keine Herangehensweise, die im Abstiegskampf sinnvoll ist. Und das ist, glaube ich, etwas, wenn die Fortuna jetzt wirklich nochmal richtig rein, also ist sie drin, ist drin im Abstiegskampf, aber nochmal weiter reinrutscht und halt quasi nochmal auf dem Relegationsplatz landet oder sowas ähnliches. Da weiß ich nicht, ob Markus Anfang da wirklich der Richtige ist, um auch mit Hinblick auf dieses Hertha-Spiel, um halt diesen Abstiegskampf sinnvoll gestalten zu können. Aber es sind halt auch nicht mehr so viele Spiele. Who knows?
Also ich kann das, was du am Ende sagst, so ein bisschen mitgehen, weil ich glaube, also ich kann mir vorstellen, dass es ein Problem wird, wenn du nicht das Selbstvertrauen mehr hast, weil du da unten so drin hängst und so verunsichert bist, dass es dann auch schwieriger wird und du noch fehleranfälliger wird und dann auch alles, was du dir unter Markus Anfang ja aufgebaut hast, auch wieder einreißen kannst, eben die Passwege, die guten Laufwege, die, naja, irgendwie Überzeugung, die man ja trotz der wenigen geschossenen Tore immer wieder gezeigt hat, dass man halt vors Tor kommt und dass man gut Fußball spielen kann, so, ne? Und ich glaube, das ist ein wichtiges Ding und das ist auch eigentlich das Faustpfand, was die Mannschaft ja immer noch hat. Es gab ja trotzdem eine sehr große Entwicklung und dann könnte man auch wieder ein bisschen zur Freak-Spiel These zurückkommen, in dem Sinne, als dass es eigentlich sehr freakig ist, dass Hertha mit diesem Kader nicht auf Platz 2 oder 1 steht, sondern sich für häufig selbst ein Bein gestellt hat und dieses Mal haben wir eben der Hertha das Feld bereitet und mich macht da eher stutzig, beziehungsweise finde ich das Problem beim Trainer nicht unbedingt, wie man ins Spiel reingegangen ist, sondern dass man nicht nach Viertelstunde, nach dem 1-1, allerspätestens nach dem 2-1, einen echten Plan B hatte. Und in der Halbzeit, ja, hat man sich dann irgendwie ein bisschen berappelt, aber es gab ja nicht einen Plan B, wenn Hertha uns so und so anläuft, dann kommen wir über andere Arten und Weisen in den Strafraum. So, das hat ja irgendwie nicht so richtig funktioniert. Und so, das in der Kombination mit dem Kader, mit all seinen Schwächen und seinen Verletzungsanfällen, lässt einen ja dann schon ziemlich in Alarmbereitschaft, was die restlichen Spiele angeht. Ich glaube, man kann die alle gewinnen und alle verlieren. Also,
Das,
super
ja,
bold
absolut.
take, ne?
Aber
Ja.
das ist, glaube ich, das ist halt einfach die Beschissenheit der Dinge, so, ne? Das ist halt einfach so. Deshalb, man ist halt null sicher, dass man kann sich das sehr gut vorstellen, wie es am Ende halt richtig, richtig bitter wird. Ja, und man kann halt,
Was war
wenn
das
man
denn
kann
für
sich
dich,
genau.
Lou? Sorry.
Ja, ne, mach ruhig.
Ich
Da
wollte nur Lou
kommt
fragen,
jetzt
was
gar
sein
nicht mehr, ne?
Take
Es,
ist.
ich, alles das, was ihr genannt habt. Also es ist, glaube ich,
Nur noch
sowohl, es
schlimmer.
ist sowohl das eine als das andere. So, es ist, glaube ich, es ist halt ein Freakspiel, es ist halt ein Spiel, wo du halt einfach Pech hast, dass der Gegner halt einen Sahnetag erwischt, dass Hertha wirklich mal seine Qualität auf den Platz bringt. Es ist halt ein Spiel, wo du extreme Mismatches hast, besonders eben auf den Außen, aber auch dadurch, dass du ja generell, glaube ich, 4 Spieler hast, die nicht auf ihrer besten Position spielen, dass viele einfach ausgelaugt sind, dass du jetzt ja schon auch die ganzen letzten Wochen, also wenn man möchte, durch die ganzen letzten Wochen durchgeht, hast du ja nie zu den Zeitpunkten, also kann Markus Anfang ja auch nie mit Wechseln das Spiel beeinflussen, nie mal Leuten irgendwie so eine kleine Pause geben, wenn sie erschöpft sind, so dass jetzt in Ljubicic auch wieder komplett verletzt ist, hat er ja auch nur damit zu tun, dass man ihn halt in der Woche davor über aller Maßen überanstrengen musste und das hast du ja fast bei jedem Spieler, ne? Jetzt Azusi und Tanaka
da ab dem ersten Moment irgendwie einfach anscheinend nicht wach genug im Kopf und auch in den Beinen waren, die ganzen Lücken zu schließen. Das hat sich ja über die ganzen letzten Wochen auch immer weiter angedeutet. So, diese Mannschaft pfeift aus dem letzten Loch. Das Gute ist natürlich, dass jetzt die Länderspielpause kommt. Ich meine, das sagen wir ja, glaube ich, auch seit Klaus Allofs bei uns die Kader zusammenbaut. Die Länderspielpause kommt genau zum richtigen Zeitpunkt. Bei mir Fortuna kommt sie immer zum richtigen Zeitpunkt, weil einfach immer Not am Mann ist. Ja, aber es ist halt eben auch es ist halt eben auch die Handschrift von Markus Anfang, der es halt eben nicht schafft, da vernünftig drauf zu reagieren, wie Hertha halt agiert. So, es sind halt eben alle Faktoren auf einmal und ich möchte das jetzt ja nicht auf einen bestimmten irgendwie lenken und ja, aber wenn ich jetzt irgendwie in die Zukunft schaue, dann hat das für mich ehrlicherweise fast nur eine Kaderthematik und gar nicht so sehr eine Thematik der Herangehensweise. So, wenn die Verletzten zurückkommen, wenn wir uns vor allen Dingen darauf verlassen können, dass wir halt eben auf den beiden Schienen wieder Spieler spielen lassen können, die das halt wirklich drauf haben, aber da haben wir halt eben 2,5 von im Kader und 2 von denen sind extrem verletzungsanfällig. Wenn die das können, wenn die das spielen können bis zum Rest der Saison, dann bin ich eigentlich ziemlich optimistisch. Wenn aber diese 2,5 verletzungsanfälligen Spieler weiter oder wieder ausfallen, dann wird es, glaube ich, noch ein paar mehr Spiele geben, die jetzt wahrscheinlich nicht so dramatisch werden wie das Spiel gegen Hertha in der Konsequenz, aber wo wir halt eben ähnliche Defizite aufzeigen und dann wird das halt wirklich nochmal sehr, sehr eng.
Wollen wir dann auf Kaiserslautern schauen? Oder ist noch, finde ich, das ist ein runder Abschluss dieses Wo war dies Fortuna?
Ja, dann machen wir das.
Denke ich
Segments.
auch.
Wie gesagt, immerhin 2 Wochen Pause gilt natürlich nicht für alle Spieler. Ich glaube, 2, 3 sind irgendwie mit den Nationalmannschaften unterwegs, aber die anderen werden sich hoffentlich ein bisschen erholen können. Ja, und auch für Kaiserslautern kommt, glaube ich, die Länderspielpause zu einem guten Zeitpunkt. Da ist nämlich die Stimmung gerade auch nicht so besonders gut. Man hatte große Ambitionen vor der Saison, hat viel Geld investiert. Auch, ich glaube, vor allen Dingen intern ziemlich klar das Ziel Aufstieg ausgegeben. Und ja, und man kann die Saison jetzt schon komplett in den Wind schreiben, steckt halt völlig im Niemandsland fest. 11 Punkte nach oben, 12 Punkte nach unten, da geht wirklich überhaupt gar nichts mehr in irgendeine Richtung. Ja, und diesen Spannungsabfall, den Tim, glaube ich, ja wirklich auch letzte Woche schon so ein bisschen herbeigeredet hat, den hat es dann auch sofort gegeben. Nämlich jetzt am Wochenende bereits hat man ohne besonders viel Gegenwehr mit 3:0 in Nürnberg verloren. Ist da insgesamt nur 110 Kilometer gelaufen, 4 Kilometer weniger als der Gegner. Und das hat für sehr, sehr viel schlechte Stimmung in Kaiserslautern gesorgt. Es gab Gespräche darüber, ob man den Trainer Thorsten Lieberknecht entlässt. Dem hat man jetzt aber das Vertrauen ausgesprochen. Und von daher kann ich mir gut vorstellen, dass jetzt diese ja, ziemlich bodenlose Leistung in den 2 Wochen Länderspielpause ziemlich gären wird in Kaiserslautern. Und dass es dann entweder richtig auseinanderbrechen wird halt in den letzten Spielen oder aber, das glaube ich viel eher, dass wir dann halt gegen Fortuna eine Reaktion sehen werden, weil ja, das wahrscheinlich einige Spieler doch ziemlich angefressen zurückgelassen hat und auch Lieberknecht da jetzt bestimmt nochmal die ein oder andere Maßnahme ziehen wird, weil er halt eben auch in den letzten 7 Spielen um seinen Job im nächsten Jahr bei Kaiserslautern coachen wird. Ja, von der Spielweise her sehen wir da wirklich auch typischen Lieberknecht-Fußball, der einfach in der zweiten Liga gut und solide seit vielen, vielen Jahren funktioniert, eine gute Körperlichkeit und dann eben eine Tendenz zum Umschalten mit viel Qualität in beiden Strafräumen. Und das ist ja irgendwie ein Rezept, was in der zweiten Liga einfach ja, zum Erfolg führt. Gerade mit diesem Umschaltfokus habe ich da auch so ein bisschen Sorge, dass man sich sehr, sehr genau anschauen wird, wie Hertha das jetzt an dem Wochenende gemacht hat. Und dass Lautern wirklich eine Mannschaft ist, die eher wenig den Ball hat, sieht man eben auch daran, dass man, glaube ich, Platz 16 ist beim Ballbesitz. In der Passquote ist man sogar nur auf Platz 17, also nur hinter Schalke, die ja noch ein viel, viel direkteres Spiel nach vorne wählen. Und Wenn man dann aber irgendwie mal nach vorne durchkommt, ist man auch eine Mannschaft, die ähnlich viele Flanken schlägt, wie Fortuna das tut. Allerdings hat man dann ja schon auch ein paar mehr Optionen, als es Fortuna mit Cedric Itten eben vorne hat. Aber auch einen gepflegten Ball kann man durchaus spielen und hat da mit Lukas Söch in der Innenverteidigung und Şimi Şahin im defensiven Mittelfeld zwei Spieler, die halt dann auch mal einen linienbrechenden Pass auf allerhöchstem Niveau für Zweitliga-Verhältnisse spielen können. Das hilft auf jeden Fall dabei auch extrem weiter. Weiterer Pluspunkt für Kaiserslautern, glaube ich, ist die große Heimstärke. Da holt man mehr als doppelt so viele Punkte wie auswärts. Da hat man im Augenblick einen Zweierschnitt zu Hause. Also, dass man da mal was liegen lässt, dass man da mal verliert, ist sehr, sehr selten. Und ja, aber was wiederum wahrscheinlich etwas positiv für die Fortuna ist, dass Lautern auf den gefährlichsten Spieler verzichten muss, nämlich auf Ivan Plettahin. Eigentlich der absolut prädestinierte Spieler für dieses System. Groß, gute Physis, richtig guter Kopfball, Strafraumspieler, kann halt gut die Bälle festmachen. Ja, ein Spieler, der auf jeden Fall auch eher so Richtung Erstliganiveau tendiert. Hat in 14 Spielen diese Saison schon 11 Mal getroffen, also eine richtig gute Quote. Man sieht eben auch an den 14 Spielen, er laboriert schon die ganze Saison immer wieder mit kleinen Verletzungen, hat jetzt gerade einen Achillessehnenriss und wird ziemlich sicher nicht bis zum Spiel in 2 Wochen wieder fit sein. Darum hat auch Lautern im Winter dann nochmal nachgelegt, hat wieder viel Geld investiert und mit Bassett und Mergen Berisha nochmal zwei weitere physisch sehr starke Spieler geholt. Und ja, aber so richtig haben die beiden noch nicht komplett gezündet und Pretalien vergessen haben lassen. Ja, wer sonst irgendwie immer für die Tore bisher gesorgt hat in der Saison, ist auch ein Neuzugang im offensiven Mittelfeld und ein Durchstarter, Nathan Skytteel, Finne. So ein richtiger Nadelspieler, der immer gut durch kleine Lücken durchgehen kann, richtig guten Abschluss mit seinem starken linken Fuß hat. Hat auch schon 9 Tore und 5 Assists gegeben. Allerdings kommt das alles größtenteils aus der Hinrunde. Der ist jetzt ziemlich abgekühlt, hat jetzt in den letzten 7 Spielen gerade mal noch eine Vorlage dazufügen können. Und ja, das sieht man dann irgendwie auch am Spiel der Lauterer, dass es einfach größere Probleme zuletzt gibt, Tore zu erzielen. Worauf man sich allerdings verlassen kann, ist halt eben diese gute Arbeitsteilung, die man da im defensiven Mittelfeld hat. Wie gesagt, Şimi Şahin eher derjenige für den Aufbau, der halt irgendwie mal einen schönen Ball spielt. Neben ihm Fabian Kunze, halt genau das Gegenteil, der Abräumer, meiste Fouls der Liga und hat schon auch 13 gelbe Karten gesammelt, aber eben auch noch nicht vom Platz geflogen. Das ist natürlich auch eine Kunst. Aber da wird die Fortuna auf jeden Fall auch irgendwie ein bisschen mit Körperlichkeit den Kampf aufnehmen müssen. Aber ja, bis dahin werden dann hoffentlich ja vielleicht auch unsere defensiven Mittelfeldspieler schon wieder etwas fitter sein. Müssen wir jetzt noch über irgendwelche personellen Rochaden reden? Ich glaube, wie sonst auch immer die letzten Wochen können wir eigentlich nur die Daumen drücken, aber dass die personelle Situation sich bessert, aber viele Gewissheiten und damit auch viele Vorschläge haben wir wahrscheinlich nicht, oder wie seht ihr das?
Vor allem, wenn man ja den Eindruck hat, dass Markus Anfang im Grunde seine Stammelf hat, die er, wenn sie denn fit ist, auflaufen lässt. Sie ist halt nur nicht ganz so fit. Und deswegen ist das immer die Frage, wer fällt die Woche noch aus? Die 2 Wochen sind es ja zum Glück. Wer kann wie wieder zurückkommen? Und daran wird es natürlich viel festmachen. Das werden dann sämtliche Fans der Fortuna bang verfolgen können. Und alles andere. Also ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, dass Anfang groß von dieser, ich nenne es mal Stammelf, abweicht. Die Frage ist immer, welche Außenverteidiger können gerade auslaufen? Und daran macht sich natürlich alles fest. Dann verschiebt sich ein bisschen was, dann ist die Frage von Muslija, aber das ist alles eine Verletzten- und Fitnessfrage. Ja.
Ja, gab es schon Verlautbarungen, wer mit den Nationalmannschaften unterwegs ist? Ich habe es leider nicht im
Ja,
Vorfeld geklärt.
Muslija und Susu. Und Itten ist auf Abruf.
Okay.
Würde ich sagen, zum Glück muss Tanaka nicht irgendwie über den halben Ball fliegen und so weiter und so fort. Das ist alles schon okay. So. Irgendwer spielt halt, andere nicht. Ich glaube, das ist für die Regeneration echt überschaubar gut. Also es ist überschaubar, wie viel es betrifft. Klar, Muslia ist natürlich ein ganz wichtiger Spieler, aber der Rest kann ein bisschen entspannen.
Ist
So wie
gut,
wir jetzt auch.
wir uns hoffentlich auch eben
Genau.
einfach endlich mal eine Woche durchatmen. Dieser scheiß Heuschnupfen dann mal vorbei. Jetzt kann ich das auch durch die Nase tun. Vielleicht ist es dann alles wieder besser, wenn wir gegen Lautern spielen.
Und in der Zwischenzeit gucke ich mir einfach Bilder von diesem Trikot an. Das ist einfach absolut
Der
fantastisch.
LKW ist wirklich Hammer,
Das
ja. Das
ist
ist
einfach
wirklich
der
sehr,
absolute
sehr
Knaller.
gut.
Ich habe sehr viel Liebe für dieses Trikot. Das ist fantastisch. Nun ja,
So, oh
dann beenden
ja,
wir
auch
vielleicht auch
gerade
die.
natürlich auch sogar falsch gelegen mit Georg Koch, ne, für 91, 92. Das ist das Trikot, da sehe ich nämlich dann ja auch sofort Jörg Schmadtke mit seiner Bozo der Clown-Frisur irgendwie oben aus diesem Kragen rausflugen. Also das gibt dem Ganzen ja dann noch so modisch, stylisch einen zusätzlichen Aspekt.
Ja. Hey, Jörg
Ich
Schmadtke
habe
hat jetzt
jetzt
auch
nicht die
wieder
Jahre
Zeit und
geguckt.
deswegen.
Ja.
Oh Gott, Gott sei
Vielleicht hat er
Dank.
das Trikot
Gott sei
noch.
Dank ist dieser Kelch an uns vorbeigegangen im Winter. Also, auch wenn sich jetzt, glaube ich, so ein bisschen die Frage stellt, wie gut wir da gelegen haben, aber meine Güte. Naja.
Ja, das
Ist
werden wir noch
da.
sehen. Ja, ich denke auch. Jetzt muss ich mir weiter. Ja, da ist es. Oh, fantastisch. Ja, das ist echt ein schönes Bild. Mit den Ulsport-Handschuhen.
Ja,
Fantastisch. Damit
diese
läuft man
blonden
die
Locken sehen
90er.
einfach hervorragend aus zu diesem Trikot. Das beißt sich einfach
Ja, es
überhaupt
ist
nicht.
ein absolutes Gedicht. Nun gut. Wie hoffentlich auch diese Folge für diejenigen, die jetzt noch zuhören. Und wir sagen bis bald. Ciao.
Ciao.
Macht's gut. Ciao.